Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ja, Vater Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus offenbart hast und dass dein Sohn das Wort ist, das lebendige Wort, der Logos, wo Fleisch geworden ist. Und ich danke dir auch für dein geschriebene Wort. Ich danke dir, dass dein Wort Weisheit ist. Und ich danke dir, dass du da unter uns bist durch deinen Geist, um uns das Wort zu öffnen. Und so bitte ich dich, öffne unsere Herzen, dass wir das aufnehmen können, was du uns möchtest sagen. Amen. Falsche Entscheidungen rauben ihm den Glanz und die einstige Bewunderung. Diese Schlagzeile habe ich vor einiger Zeit gelesen und die Rede war von wem? Von Boris Becker, der zuletzt eine Gefängnisstrafe in England verbüßte, weil er in einem Insolvenzverfahren betrügerisch gehandelt hatte. Boris Becker, 2 Jahre älter als ich, war in meiner Jugendzeit eine Ikone. Der Ausnahmestar der Tenniswelt. Kein anderer vor ihm war erfolgreicher und hatte jemals mehr Geld verdient in diesem Sport. Doch von all diesem Glanz ist wenig geblieben. Becker ist heute finanziell bankrott und er ist zu so etwas wie einem Anti-Helden geworden. Grund dafür sind seine falschen Entscheidungen. Das sagt er selbst. Im Jahr 1999, nach seinem letzten Profi-Tennisspiel in Wimbledon, wollte er unbedingt mit Freunden in den Ausgang gehen. Sowohl seine Ehefrau als auch seine Mutter haben ihn davon abgehalten. Mach keinen Fehler, bleib zu Hause, soll Beckers Mutter gesagt haben. Boris ging trotzdem. An diesem Abend beging Boris Becker Ehebruch mit Angela Ermakova. Das kostete ihn nicht nur seine Ehe, sondern auch sein halbes Vermögen. Genau das bekannte Boris Becker 2021 in einem Interview. An diesem Abend habe ich meine Ehe verloren und das war ein hoher Preis. Das Preisschild für Ehebruch, das findet man schon seit 3000 Jahren in der Bibel, nämlich in Sprüche 6. Dort steht, so ergeht es dem, der zu seines nächsten Frau geht, es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Aber wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Sprüche 6, Vers 29 bis 32. Ich habe da das gekürzt. Wie wäre das Leben von Boris Becker verlaufen, wenn er sich an der Weisheit Gottes orientiert hätte? Ich denke ganz anders, aber das ist gar nicht unser Thema heute Morgen. Wir sind ja nicht hier, um über Boris Becker zu urteilen oder ihn gar zu verurteilen, sondern wir sind hier, um für unser eigenes Leben zu lernen. Die Geschichte des Tennisstars zeigt uns aber, unser Leben folgt unseren Entscheidungen. Und wir müssen uns entscheiden zwischen Torheit und Weisheit. Das ist der erste Gedanke. Wir müssen uns entscheiden, fortlaufend. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit Texten aus den Sprüchen Kapitel 1 bis 9. Also allein um diese vorzulesen, wäre meine Predigtzeit vorbei. Aber das sollte ihr auch in eurer stillen Zeit machen. Die Grundmuster für in diesen Kapiteln, das besteht darin, dass zwei unterschiedliche Stimmen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in unserer Umwelt auftreten. Das ist zum einen die Frau Weisheit, und synonym dazu der Vater, der gute Vater. Und auf der anderen Seite steht die Frau Torheit, beziehungsweise die Bande der bösen Jungs. Frau Weisheit und der gute Vater stehen da als Bild für Gott und Frau Torheit und die böse Banden stehen für die Götzen dieser Welt. Letztlich stehen sie für Satan, den Vater der Lüge, der uns aber auch durch Menschen verführen kann. Unsere Aufgabe ist es jetzt, weil das ist wie in einer Situation, wo aus zwei Lautsprechern gleichzeitig volles Rohr Informationen auf uns eindringen. Unsere Aufgabe ist zu unterscheiden und zu entscheiden, wem wir folgen. Und genauso wie es eine gute und böse Stimme gibt, gibt es auch einen guten und bösen Ausgang. Je nachdem, welcher Stimme wir folgen. Ich habe mir mal, irgendwie hatte ich diese Idee, die Mühe gemacht, aus Kapitel 1 bis 9 in den Sprüchen alle Schlüsselbegriffe, die für Torheit stehen und alle für Weisheit herauszuschreiben, Schlüsselbegriffe und Phrasen. Und dann habe ich das Ganze in eine Tabelle eingefügt und die Häufigkeit dort nachgezählt und mit einem Computerprogramm eine Wortwolke erstellen lassen von beiden Begriffen. Also die assoziierten Begriffe rund um Weisheit und die assoziierten Begriffe rund um Torheit. Und dieses Bild ist herausgekommen. Seht ihr, da ist auf einer Seite so diesen Kelch des Lebens, der Weisheit. Und es ist wirklich von alleine so entstanden, aufgrund der Häufigkeit, dass auf der einen Seite im Zentrum Leben steht und auf der anderen Seite im Zentrum steht Tod. So könnte man zusammenfassen, Gottes Weisheit schafft Leben im Überfluss und die Torheit der Gottlosigkeit bringt Mangel, Schmerz und Tod. Diese Wahrheit ist sozusagen die Quintessenz im Buch der Sprüche und wir finden sie an mehreren Stellen so auch zusammengefasst, zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 35. Wer mich, die Weisheit, findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich, die Weisheit, hassen, lieben den Tod. Also wir müssen uns entscheiden, da rufen Frau Weisheit und Frau Torheit oder der gute Vater und die bösen Jungs. Und wir müssen entscheiden, welchen Weg wir wählen. Schon dem Volk Israel hat Gott dieselbe Entscheidung vorgelegt in seinen Geboten. In 5. Mose 30, Vers 15 lesen wir, siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Das Buch der Sprüche und die Tora haben einen ganz engen inneren Zusammenhang. Aber die Sprüche sind ein anderes literarisches Genre. Und man könnte so sagen, während die Tora die Gebote Gottes im Sinne einer offenbarten Wahrheit oder in der Wissenschaft sagt man einer propositionalen Wahrheit als gut erklärt, bestätigen die Sprüche die Qualität der Gebote Gottes mehr im Sinne einer empirischen Beobachtung als wahr und gut. Die Sprüche unterstreichen also die Wahrheit und die Güte Gottes in der Tora aus Erfahrung, aus der Erfahrung der Beobachtung. Leben in dieser Welt bedeutet entscheiden, das habe ich bereits am Anfang gesagt. Wir stehen der Stimme der Weisheit und der Stimme der Torheit gegenüber. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Die Tatsache, dass beide Stimmen existieren, fordert uns auf, und dazu müssen wir fähig werden, nämlich unterscheiden zu können. Wir müssen lernen zu unterscheiden, das ist mein zweiter Gedanke. Also wir leben in einer Welt im Umbruch. Sie war immer im Umbruch, aber es gab vielleicht etwas konstantere Zeiten und etwas umstürzerische Zeiten. Wenn Salomo schreibt, die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen, da dachte ich mir so dabei, schön wäre es, wenn es in St. Gallen so wäre. Das mag in der Schweiz über Jahrhunderte vielleicht sogar so gewesen sein. Doch die Zeit des sogenannten Christentums, die scheint sich dem Ende zu neigen. Und die damit einhergehende Frau Weisheit ist nicht mehr so oft öffentlich auf den Straßen anzutreffen. Christen und christliche Kirchen haben sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte ganz stark zurückgezogen aus der Öffentlichkeit in ihr Schneckenhaus. Die Straßen und Häuser wurden der Frau Torheit überlassen. Und sie ruft uns von unzähligen Plakatwänden zu. Sie bombardiert uns bis in unsere tiefste Privatsphäre mit Radio, Fernsehen, sozialen Medien, mit ihren Botschaften, verbal und visuell. Und sie schreit teilweise sehr aggressiv und einschüchternd auf der Straße. So zogen kürzlich Hunderte von Menschen für eine Demo durch die Stadt. Auf einem Stück Papier, eine Art Anleitung für die Sprechchöre an dieser Demo, stand Folgendes. Hier ein paar Zitate. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Was kotzt uns so richtig an? Einteilung in Frau und Mann. TERFs, das sind Feministen, die Transgender ablehnen. TERFs gibt's in jeder Stadt. Bildet Banden, macht sie platt. Ist eigentlich ein Gewaltaufruf. Wir bleiben unserem Motto treu, queer, pervers und arbeitsscheu. Sehr gefährlich, was ich jetzt mache, indem ich das hier in unserem geschützten Rahmen zitiere, weil ganz schnell der Reflex entsteht, abscheulicher, dekadenter Abschaum, der sich da durch die Straßen quält. Denen sollte man doch den öffentlichen Auftritt verbieten. Das ist so die eine Reaktion. Der andere denkt, oh my God, wo ist da der nächste Ausgang in diesem Raum? Jetzt fehlt nur noch, dass die Predigt dazu aufruft, in den nächsten Wochen, irgendwann sind ja Wahlen in der Schweiz, möglichst rechtsorientiert zu wählen. Ich werde mich hüten, das eine noch das andere zu tun. Ich blase in keins dieser Hörner. Die Weisheit Gottes lässt sich nämlich genauso wenig mit Sprüchen vereinbaren wie Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Wenn ich als Christ wählen gehe, ist jetzt eine kleine Klammer, dann mache ich mir tatsächlich die Mühe, mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die ich wähle. Und ich glaube, es ist wie die einzige Möglichkeit als Christ weise zu wählen. Setzt euch auseinander mit den Menschen, die ihr wählt. Was sind das für Menschen? Wie ticken sie? In was für einem Geist sind sie unterwegs? Und dann trefft eure Entscheidung, für die ihr euch selbst rechtfertigt. Die Weisheit Gottes lässt sich weder politisch links noch politisch rechts verorten. Sie ist auch keine Mittelposition. Die Weisheit Gottes ist eine völlig andere Kategorie. Und dazu jetzt ein paar Gedanken. Die Weisheit im Sinne der Sprüche ist mehr als ein Prinzip und mehr als Wissen im Sinn von Richtigkeiten. Einer der ganz zentralen Fehler der Epoche der Aufklärung besteht darin, dass der Mensch meinte, er könne die Weisheit als Prinzip von Gott als Person und seiner Offenbarung loslösen. Wesentlich beteiligt an diesem Gedankenstrang, an diesem Geschehen, war der einflussreiche Philosoph Immanuel Kant. Er war zutiefst überzeugt, er kam ja aus einer pietistischen Familie, die Stammi kommt auch aus dem Pietismus, einfach so viel. Der Immanuel Kant war zutiefst überzeugt, dass der Mensch die Fähigkeit hat, aus sich selbst durch seine reine praktische Vernunft Wahrheit zu ergründen. Also die Fähigkeit, alleine durch den Verstand, ohne Rückgriff auf sinnliche Erfahrung, also Empirie, und ohne Rückgriff auf göttliche Offenbarung, Wahrheit zu definieren. Diese Vernunft stellt auch in seinem Konzept den Schlüssel zum Moralgesetz dar. Das Problem dieses Geistes der Aufklärung, das liegt nicht in der Ermutigung, dass Menschen ihren Verstand gebrauchen. Wirklich nicht. Sondern in der Absolutsetzung des menschlichen Verstands. Die Sprüche dagegen lehren uns, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Stand. In genau diesem Sinne, setze deinen Verstand nie absolut, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht zu weise, dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sprüche 3, Vers 2 und 3. Dieses Wort wurde sicher oft missbraucht von denkfaulen Christen. Die sagen, man muss einfach nicht so nachdenken, einfach einmal machen. Ja, genau, das ist nicht gemeint. Okay, also wir sollen unseren Verstand gebrauchen, aber wir sind nicht dazu geschaffen, diesen Verstand absolut zu setzen. Ich glaube, wir brauchen unbedingt mehr Christen, die messerscharf denken in der Demut vor Gott. Denn das ist das Kennzeichen eines Verstandes im Sinne, wie Gott ihn meint. Zweitens, Weisheit im Sinne der Sprüche ist eben immer Weisheit in der Bindung an Gott. Das ist jetzt die logische Schlussfolgerung. Sich auf Gott zu verlassen bedeutet, Gott zu vertrauen. Aber da ist vom ganzen Herzen die Rede, sich mit ganzem Herzen auf Gott zu verlassen. Das ist eine Beziehungsangelegenheit. Hier geht es um Beziehung zwischen uns und Gott. Und Beziehung zwischen Gott und Menschen ist das zentrale Charakteristikum unseres Glaubens. Weisheit entsteht nicht dort, wo ein Mensch sich ohne die Leitung eines anderen seines Verstandes bedient. Das war die Maxime Kants. Sondern dadurch, dass sich der Mensch seines Verstandes bedient, in der demütigen Bindung an Gott. Deshalb sagt Salomo, dass das Wesen der biblischen Weisheit gekennzeichnet ist von Ehrfurcht vor Gott. Also meinen Verstand in Ehrfurcht vor Gott einzusetzen, das ist das, was Gott will. Und genau an diesem Punkt ist auch das Problem begründet, warum die Weisheit Gottes oder die Weisheit der Bibel nicht kompatibel ist mit der Weisheit dieser Welt. Das ist genau in diesem Punkt begründet. Die Weisheit Gottes ist nämlich nicht nur Weisheit von Gott, sondern sie ist immer Weisheit, die auf die Anbetung Gottes hin zu uns spricht. Gottes Weisheit führt immer zur Anbetung Gottes und zum Tun seines Willens. Und da scheiden sich die Geister, nämlich daran, an was ist unsere Weisheit gebunden. Das gilt, die Weisheit dieser Welt, wo Paulus sagt, die Torheit vor Gott ist geprägt von Gottlosigkeit. Das ist das Wesen der Weisheit dieser Welt. Und damit ist auch differenziert, dass nicht alles, was in dieser Welt als gut und logisch gesagt wird, automatisch Weisheit dieser Welt ist. Versteht mich? Das ist auch eine falsche Kategorisierung. Also es kann ein Nichtchrist etwas absolut Richtiges und Gutes sagen, wenn es nicht gekoppelt ist an dieses Gehen der Gottlosigkeit. Das gilt selbst dann, also ich muss zurück, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, weil sie gottlos ist. Und wo die Gottlosigkeit herrscht, da treten an die Stelle Gottes die Götzen und ihre Botschaften. Das gilt auch dann, wenn der einzige Götze, der den postmodernen Menschen vielleicht am meisten im Griff hat, das eigene Ego ist. Ich meine damit die Absolutsetzung des eigenen Individuums nach dem Motto, lebe deine Wahrheit. Was du bist und was du denkst und was du fühlst, ist Wahrheit. Es ist eigentlich im Prinzip, dass der Mensch sich selbst zum größten Götzen macht und zur Quelle vermeintlicher Weisheit, die bei Gott Torheit ist. Wenn die wahre Weisheit an Gott gebunden ist, dann führt uns das aber auch immer unmittelbar und direkt zu Jesus Christus. Die Bindung der Weisheit an Gott bedeutet, dass es keine Weisheit ohne Jesus Christus gibt. Dadurch, also Paulus schreibt den Korinthern, durch ihn, durch Gott, aber seid ihr in Jesus Christus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott. Unsere Weisheit ist Christus. Es gibt eine sehr große Gefahr in der christlichen Welt, auch in der evangelikalen Welt. Und die Gefahr besteht darin, dass wir hingehen und zum Beispiel die Gebote Gottes, die aus seiner Weisheit hervorgegangen sind und auf Christus hingerichtet sind, nämlich Zuchtmeister auf Christus hin, loslösen von Jesus Christus und zu autonomen Prinzipien des guten Lebens degradieren, mit denen wir die Welt retten wollen. Und dann wird es gefährlich. Wenn wir das tun, tun wir im Grunde nichts anderes, als Immanuel Kant auch getan hat, einfach auf eine pseudo-fromme Art. Die Folge ist, dass wir als Christen zu Moralaposteln werden und Besserwissern, zu kulturell überheblichen Richtern über alles und jedes, was uns umgibt. Und wir werden uns dann ereifern über die Dekadenz dieser Welt. Wir werden Menschen verabscheuen, Feindbilder aufbauen und dabei unfähig werden, ihnen das Evangelium zu bringen. Manche gehen vielleicht sogar der irrigen Meinung auf den Leim, dass ein Redeverbot für die Torheit in unserer Gesellschaft uns retten könnte. Also was ich hier sage, das passiert in den USA gerade live. Also ihr könnt das in den Medien mitverfolgen. Und in einer Art Kurzschlussreaktion wird dann eine Art christliche Cancel-Kultur gefordert, über die wir in so lauten Tönen jammern, wenn sie uns selbst betrifft und wir von anderen gecancelt werden. Das führt dazu, dass Christen anfällig werden für die Sympathie für Autokraten, wie zum Beispiel Donald Trump. Jetzt habe ich vielleicht zu viel gesagt. Aber ich gehe eine Stufe zurück, historisch. Ich vergleiche diese beiden Männer jetzt nicht. Da ist ein großer Graben immer noch zwischen denen. Aber es ist kein Geheimnis, dass in Deutschland, meinem Heimatland, viele Christen sogar nachweislich durch wissenschaftliche Arbeiten Menschen aus freien evangelischen Gemeinden zumindest am Anfang sehr stark sympathisiert haben mit Adolf Hitler. Und wisst ihr warum? Weil Adolf Hitler stand für Law and Order. Er stand für Gesetz und Ordnung. Und deshalb waren Christen überzeugt, er ist der Richtige. Zum Glück haben sich viele revidiert durch die Weisheit Gottes, weil sie immer mehr die Früchte im Leben dieses Mannes gesehen haben. Aber ich möchte uns sagen, wenn wir die Gebote Gottes loslösen von Gott und zu einer Art autonomen Instrument für eine heile Welt machen wollen, dann berauben wir ihnen ihres eigentlichen Kerns, nämlich Jesus Christus. Jedes Gebot ist auf Christus hingerichtet. Es führt uns Menschen vor Augen, dass wir ohne die Gnade Gottes verloren sind. Und wenn wir diese Botschaft vom anderen loslösen, dann wird es gefährlich. Der Weg der Weisheit Gottes in Jesus Christus ist ein kategorial anderer Weg. Von ihm lesen wir, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für Gott gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben habe. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Der Weg von Jesus Christus ist der, dass Gott uns in seiner unfassbaren Liebe und Gnade zuwendet. Und dieser Liebe und Gnade müssen wir uns immer wieder bewusst werden, dass sie dem Gebot Gottes inhärent ist, die wohnt da drin. Nur wenn wir uns selbst seiner Wahrheit, Gnade und Vergebung hingeben, werden wir ein Leben aus Weisheit führen können. Es reicht nicht, wenn ein Mensch einen Bibelvers zitiert, um schon weise zu sein. Und da müssen wir vorsichtig sein. Der Satan zitiert übrigens die Bibel auch. Gleichzeitig sind wir berufen, die Stimme seiner Weisheit in dieser Welt zu sein. Und diese Weisheit hat ihr Fundament in dieser unzertrennlichen Kombination von Gnade und Wahrheit. Wir können auch Christus nie loslösen vom Gebot. Das ist die andere Seite. Also der weise Mensch legt seinen Fokus auf Gott. Gott ist das Zentrum aller Weisheit. Und wenn Gott nicht mehr da ist, dann stimmt etwas ganz Grundlegendes nicht mehr. Und diese Weisheit soll durch seine Gemeinde in dieser Welt vertreten werden. Salomo stellt uns in den Sprüchen eine Gesellschaft vor, in der sowohl die Weisheit Gottes als auch die Torheit dieser Welt um Aufmerksamkeit wirbt. Ist interessant, oder? Das ist einfach eine Feststellung. Salomo stellt fest, es ist so, die Torheit ruft und die Weisheit ruft. Ich glaube, das Problem des gesellschaftlichen Niedergangs, den wir aus meiner Sicht wirklich ganz real erleben, liegt nicht darin, dass die Torheit dieser Welt um Aufmerksamkeit wirbt. Das war schon immer so. Das Problem liegt doch vielmehr darin, dass die Agenten der Weisheit Gottes weitgehend verstummt sind. Die Weisheit in den Straßen unserer Dörfer und Städte, für die sind wir zuständig, die Kirche Jesu Christi. Und wenn diese Weisheit verstummt, dann kann das daran liegen, dass wir uns viel zu weit aus dieser Welt zurückgezogen haben, dass wir nicht mehr präsent sind, wo die Menschen präsent sind. Und dass wir uns vielleicht in eine Art elitäres Schneckenhaus verkrochen haben und dort mit einer kulturellen Überheblichkeit und vielleicht mit all unserer Angst und Bequemlichkeit es uns eingerichtet haben und mit einem Finger auf die anderen Menschen zeigen. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist es, mit der Weisheit Gottes auf den Straßen, in den sozialen Medien, im Radio, im Fernsehen, wo auch immer, auf allen Kanälen die Weisheit Gottes hinauszurufen in diese Welt. Das ist unser Job. Die Stimme der Weisheit ist zum Teil aber auch verstummt, und das ist noch viel tragischer, weil Christen selbst, anstatt sich vor Gott zu demütigen, ihren Verstand über die Weisheit Gottes setzen und damit der Torheit dieser Welt auf den Leim gehen, und zwar in jede Richtung. Das heißt, wir glauben plötzlich, dass das, was Gott gesagt hat, nicht mehr richtig ist, sondern dass das, was die Zeit sagt, das Bessere ist. Und das ist auch sehr gefährlich. Hintergrund beider Tendenzen ist eigentlich eine kurzfristig denkende Bequemlichkeit. Eine mangelnde Bereitschaft, den Preis für die Weisheit Gottes zu bezahlen. Wir müssen also nicht nur lernen zu unterscheiden und zu entscheiden, wir müssen auch lernen, den Preis für die Weisheit Gottes zu bezahlen, um ihren Lohn zu empfangen. Haben wir vorher gesehen, was der Lohn ist? Der Lohn ist Leben. Leben im Überfluss. Drittens, mein letzter Gedanke, wir müssen lernen, den Preis der Weisheit Gottes zu bezahlen, um ihren Lohn zu empfangen. Das gilt sehr grundsätzlich und einmalig für jeden Menschen im Sinne einer ganz grundlegenden Lebensentscheidung. Ich habe gesagt, die Weisheit Gottes ist geknüpft an Jesus Christus und durch Jesus Christus öffnet Gott jedem Menschen die Chance zu einem neuen Leben, egal wie verkachelt und verzweigt deine Entscheidungen der Torheit bis heute sind. In Jesus Christus stellt Gott dich dort, wo du bist, heute Morgen vor eine Kreuzung und sagt, durch Jesus Christus kannst du dich entscheiden für das Leben. Das ist so essentiell. Und wenn ich könnte, ich würde es gerne heute Morgen Boris Becker sagen. Egal, was immer er getan hat. Gott steht vor seinem Leben und sagt, hey Boris, ich liebe dich immer noch. Wie an dem Tag, wo ich über dich nachgedacht habe und dich durch mein Wort geschaffen und gesprochen habe in diese Realität hinein. Kehr um zu mir. Umkehr kostet uns aber etwas. Sie kostet uns im Minimum das Eingeständnis, dass wir mit unserer eigenen autonomen Weisheit auf dem Holzweg sind. Das ist das Minimale, was eine Entscheidung für Jesus Christus bedingt. Dass ich anerkenne, Jesus, ich bin auf einem falschen Weg. Und da brauche ich eine ganz hohe Motivation und da kommt ganz viel aus diesem Leben und Werk von Jesus Christus, nämlich seine Liebe, die uns entgegenkommt, mit der er uns bewiesen hat, dass er uns unendlich liebt. Der Preis der Weisheit ist die Demütigung unter Gott. Lukas hat ja letzten Sonntag auch schon darüber gesprochen. Der Preis der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes kann aber auch Diskriminierung sein, vielleicht sogar Verfolgung. Es ist die Gnade Gottes, die uns ermöglicht, diese Entscheidung zu treffen. Obwohl wir unser Leben schon an die Torheit verkauft haben. Die Gnade Gottes ermöglicht uns, zwischen Segen und Fluch zu wählen. Auch wenn schon bereits Fluch über unser Leben gekommen ist. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Wir müssen unser Leben nicht in Torheit weiterleben. Und wenn wir das ganz grundsätzlich getan haben, unser Leben diesem Jesus Christus anzuvertrauen, dann ist eigentlich der gesamte Weg, bis wir eines Tages im Ziel sind, nämlich bei Jesus als Christen, ist der gesamte Weg unseres Lebens eine Entscheidung für die Weisheit oder die Torheit. Das gilt für jeden Lebensbereich. Das gilt für den Umgang mit meinen Beziehungen, das gilt für den Umgang mit meinem Geld, mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Körper, mit meiner Familie, mit allem. Es geht in all dem darum zu fragen, was sagt die Weisheit Gottes? Gott will in jedem Bereich unseres Lebens uns in seine Weisheit hineinführen. In dem Wort entscheiden steckt das Wort scheiden. Das bedeutet, Entscheidungen haben immer Kosten. Also es wird etwas geschieden. Entscheidungen bedeuten, dass ich etwas loslassen muss, um etwas anderes zu gewinnen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder wir dienen Gott und seiner Weisheit oder wir dienen Satan und seiner Torheit. Und das gilt jetzt auch immer noch für uns als Christen, in unserem praktischen Lebensvollzug. Selbst wenn wir diese ganz grundsätzliche Entscheidung getroffen haben, müssen wir es lernen durchzubuchstabieren. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder gehorchen wir dem Wort Gottes oder den Philosophien und Ideologien dieser Welt. Entweder wir entscheiden uns für krumme Wege, ich zitiere jetzt so ein paar Sprüche, oder ich paraphrasiere sie, entweder entscheiden uns für krumme Wege oder für ein aufrichtiges Leben. Entweder wir setzen uns unser ganzes Vertrauen in Gott oder wir setzen unseren Verstand absolut. Entweder wir weigern uns, dem Bedürftigen Gutes zu tun, oder wir führen ein Leben der Großzügigkeit. Entweder wir behüten unser Herz durch die Weisheit, oder wir schütten es mit Müll der Torheit voll. Entweder wir geben uns der Trägheit hin, oder Salomo sagt wörtlich Faulheit, oder wir lernen Fleiß von der Ameise und werden weise. Entweder wir begehen Ehebruch, sei es virtuell oder physisch, oder wir entscheiden uns für Treue. Entweder wir reden die Wahrheit oder gehen der Gottlosigkeit auf den Leim. Das alles kostet uns etwas. Es ist immer eine Entweder-oder-Entscheidung. Es kostet uns das Loslassen der Götzen, damit die Güte Gottes uns ergreifen kann. Was sollen wir jetzt tun, wenn wir schon falsch entschieden haben? Wenn wir bereits im Sog dieser bösen Wege stecken, dann stellt uns Gott eben auch nochmal vor eine Entscheidung. Entweder du gehst deine falschen Wege weiter bis zum Verderben, oder du hörst vielleicht gerade heute Morgen, jetzt in diesem Moment, den Ruf der Gnade Gottes, von deinem falschen Wegen umzukehren und durch die Gnade und Weisheit Gottes auf einen neuen Weg des Lebens zurückzukehren. Das ist überhaupt die zentralste Entscheidung aller Entscheidungen, dass wir unser Leben auf Jesus Christus ausrichten. Eines aber ist sicher: Wer sich für die Weisheit entscheidet, der entscheidet sich für das wahre Leben. Und das bringen die Sprüche so deutlich hervor. Das ist empirisch nachweisbar. Gottes Weisheit bringt Leben hervor. Und nichts mehr als dieses Leben wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen.